Wir beide beschäftigen uns ja damit, wie man Menschen helfen kann, ihr Verhalten zu ändern. Mhm. So, und es gibt ja so dieses Klischee, dass es lange dauert, bis man sich ändern kann oder Verhaltensänderung dauert lange. Meine Erfahrung ist, dass es von einer Sekunde auf die andere funktioniert. Und zwar, wenn man an der Schmerzgrenze angekommen ist. Vorher findet man Ausreden, man findet Alternativen etc. Wenn man an dieser Schmerzgrenze angekommen ist, dann ist der Schalter umgelegt und dann verändert man sich. Wann genau war bei dir, Nathalie, diese Schmerzgrenze, wo du gesagt hast, jetzt keinen Schritt weiter, ab diesem Moment möchte ich ohne Alkohol mein Leben führen?
Ich hatte so das letzte Jahr meiner Alkoholabhängigkeit über schon die Ahnung, ich muss ganz aufhören zu trinken, sonst wird es nicht besser. Ich habe das nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Ich weiß, wenn ich einmal anfange, dann trinke ich bis zum Blackout und dann wache ich morgens auf neben fremden Männern, entweder in fremden Betten oder eben mit fremden Männern in meinem Bett, mit der Sorge, mein Handy wieder verloren zu haben, mit Hämatomen, die teilweise Handteller groß waren. Das war dann hinterher schon wirklich heftig. Und ich hatte diese permanente Sorge, dass bald alles in sich zusammenbricht. Mein ganzes Konstrukt nach außen hin, irgendwie noch die erfolgreiche Journalistin. Aber innerlich war ich ja schon dabei zu sterben. Und ich hatte langsam auch Sorge, dass das auffliegt, dass ich mich da so auf die Art durchs Münchner Nachtleben bewege. Und ich wusste, dass das ein Problem ist, das ich nicht lösen kann, weil ich mir immer wieder Trinkregeln aufgestellt hatte und sie auf Dauer halt nicht halten konnte. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, jetzt trinkst du wirklich nur noch 5 Drinks die Woche, jetzt trinkst du wirklich nur noch am Wochenende, jetzt trinkst du nur noch Rotwein, weil du den nicht so gern magst, wie Weißwein, und dann bleibst du wirklich bei einem Glas? Und das Gemeine bei diesen Trinkregeln ist ja, manchmal funktionieren die. Und dein Hirn denkt sich dann, geil, super, du kannst das. Du musst dich nur wirklich, wirklich anstrengen. Mal ganz davon abgesehen, dass diese Abende natürlich auch wirklich super anstrengend waren und überhaupt nichts mit Geselligkeit oder Genuss oder so zu tun hatten. Aber mir ist dann irgendwann, konnte ich nicht mehr leugnen, dass das nie von Dauer war, sondern dass diese Abstürze halt immer wieder kamen. Ich hatte aber wahnsinnige Angst davor, mich Alkoholikerin nennen zu müssen, weil ich dachte, dann bin ich raus. Dann bin ich raus aus dieser Gesellschaft, zu der ich unbedingt gehören möchte, zu der ich unbedingt beitragen möchte, in der ich unbedingt was bewegen möchte. Wenn ich dieses Label trage, dachte ich, das ist mein Ausschlusskriterium. Und ich habe mich sehr geschämt. Ich bin sehr privilegiert auf diese Welt gekommen. Ich hatte ein liebevolles Elternhaus. Ich komme aus so einer Unternehmerfamilie und es hat es nie an finanziellen Mitteln gemangelt. Meine Eltern hatten immer Kapazität für Sport, für Bildung, für Zeit mit uns und so. Und ich dachte, ich habe das verkackt. Wie kann das sein, dass jemand mit so viel Glück auf diese Welt gekommen ist? Und dann, ich dachte, das wäre meine Schuld, dass ich dieses Problem entwickelt habe. Und diese beiden Dinge, dieses Label und diese unfassbare Scham, haben mich davon abgehalten, aufzuhören zu trinken, weil ich dachte, ich ertrage die Scham nicht. Ich ertrage das nicht, also weil es war ja kein Geheimnis, dass ich trinke.
Das wäre aber dann ein Schuldeingeständnis, oder?
Aber es wäre so offensichtlich gewesen, wenn ich aufhöre, aha, dann war da ja ganz offensichtlich ein Problem. Und an einem Sommermorgen im Juli 2016 bin ich dann aufgewacht in diesem vertrauten Horror. Ich hatte eben einen Typen neben mir liegen, bei dem ich nicht genau wusste, wie der hieß. Ich hatte krasse Kopfschmerzen. Ich musste bald zum BR, weil ich da Spätschicht hatte von 16 bis 24 Uhr.
Bayerischer Rundfunk.
Und dann wusste ich, ich muss noch nach Freimann. Dann habe ich diesen Typen rausgeschmissen, habe was gegessen, habe geduscht. Und ich wusste an diesem Morgen oder Mittag, ich kann das nicht mehr. Ich höre jetzt auf und es ist dann egal, ob ich raus bin aus dieser Gesellschaft, wie ich mich nennen muss, was es dann zu ertragen gibt an super schwierigen Gefühlen, was andere von mir denken. Aber ich kann jetzt nicht mehr nur so vor mich hin existieren. Ich muss wieder irgendwie anfangen zu leben. Da war meine Schmerzgrenze erreicht. Und da lag ich noch nicht auf der Straße. Und da hatte ich noch einen Job und so. Ne? Deswegen, das ist... Und das ist so erstaunlich, wenn ich da in mein Online-Programm gucke oder in beide Online-Programme. Ich habe die ja auch ausgewertet. Über 90% sind noch im Job zu oder waren im Job, als sie noch getrunken haben. Und über 50% davon sagen, sie haben entweder gut oder sehr gut funktioniert. Mhm. Das ist die Masse. Das ist unser großes Alkoholproblem.
Ich werde da auf jeden Fall noch tiefer reingehen, weil wir da viel von lernen können. Aber wenn du jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurückspulst, du hast schon angedeutet, dass du sehr privilegiert aufgewachsen bist. Was ist denn jetzt auch mit Blick auf deine Alkoholhistorie aus deiner Sicht so das früheste Ereignis in deinem Leben, was dich so ein bisschen auf diesen Track gesetzt hat?
Da habe ich keine bestimmte Szene im Kopf, sondern eher so ein Gefühl, dass das was sehr Stilvolles war in meinem Elternhaus, was sehr Kultiviertes und etwas, das nicht wegzudenken war aus dem Leben meiner Eltern. Dieses Glas Rotwein am Abend aus sehr schicken, auf Hochglanz polierten Gläsern, den Champagner zum Anstoßen, wenn es irgendwas zu feiern gab. Es hatte für mich etwas sehr Schönes, etwas sehr Erwachsenes. Und ich habe gelernt, ohne dass es je ausgesprochen wurde, das gehört zum Erwachsensein dazu und das gehört zu einem schönen Leben dazu. Weil meine Eltern waren meine Vorbilder. Die haben für mich ein Leben geführt, das ich als erstrebenswert erachtet habe. Und somit, da bin ich so reingewachsen. Und Kinder lernen halt am Vorbild derjenigen, die sie lieben, lieb haben oder respektieren. Das ist ein riesengroßer Risikofaktor für Abhängigkeit. Das ist nicht der einzige, aber einer.
Ich denke, das können viele, die zuhören, unterschreiben, dass in unserer Elterngeneration das Thema Alkohol überhaupt nicht hinterfragt wurde.
Ja, und der Witz ist ja, meine Eltern sind halt so super anständige Leute. Mit Drogen hätten die nie was am Hut gehabt. Also als es dann in meiner Jugend mal darum ging, dass ein paar Leute kiffen, da ist meine Mutter fast ohnmächtig geworden, asozial, so ungefähr. Ne?
Ja.
Wobei Alkohol die viel krassere Droge ist.
Ja. Kommen wir später noch zum Suchtverhalten, was es auch im Gehirn macht. Wenn wir mal in das Thema Alkohol tiefer einsteigen, es gibt in deinem Buch, was du jetzt, kommen wir auch gleich im Detail noch dazu, Frauen und Alkohol, was du jetzt vorgelegt hast, ein wunderschönes Buch, sage ich gleich noch mehr dazu. Aber da schreibst du im Vorwort eine, wie ich finde, schöne Aufzählung, warum wir trinken. Die meisten Menschen würden antworten aus Genuss. So, das ist der Klassiker, es klingt ja auch gut. Mhm. Wer möchte nicht genießen? Mhm. Man möchte ja kein Asket sein. Wer genießt oder wer nicht genießt, wird ungenießbar. Gibt es ja schöne Begründungen. Aber die Liste geht ja noch weiter. Es geht um Feiern, um ausgelassen Feiern. Da hilft Alkohol vielen Menschen, um Probleme zu vergessen, uns zu belohnen, auf einen schönen Anlass anstoßen, auf einen Erfolg etc., um runterzukommen. Erlebe ich oft, wenn ich Menschen bei Schlafproblemen begleiten darf, um abzuschalten, Stress zu bewältigen, die Erwartung anderer zu erfüllen und sich auch selbstbewusster zu fühlen. Auch das kann ich aus meiner Partyzeit Mitte 20er beobachten. Ich hätte mir nicht vorstellen können, nüchtern im Club zu sein, da hat mein Selbstwertgefühl nicht ausgereicht, aber wenn man einen leichten Pegel hat, dann lebt sich schon leichter. All diese Dinge, wenn man mal vom Genuss absieht, sind ja auf einen Effekt ausgerichtet, dass man einen anderen Zustand als die Realität erleben möchte. Und damit sind wir schon in der Definition einer Droge im Prinzip, auch wenn es viele Menschen so nicht wahrhaben möchten. Du triffst viele Menschen, die sich eingestanden haben, dass sie ein Problem im Umgang mit Alkohol haben, aber sicher auch viele, die noch nicht an diesem Punkt sind. Was ist denn so aus deiner Sicht das größte Missverständnis, das Menschen nach wie vor in ihrer Beziehung zum Alkohol haben?
Ohne Alkohol wäre mein Leben weniger lebenswert. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Diese Sorge, dass es dann entweder langweiliger wird oder einsamer oder trostloser oder weniger genussvoll, dass es irgendwie ein weniger wird.